unterhalten sich drei Frauen über die Geschenke, die sie ihren Männern gemacht haben oder machen wollen. Die erste, es ist schwarz. Von 0 auf 100 in 6 Sekunden. Die beiden anderen, wow. Porsche? Yep. Die zweite, es ist rot. Von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Darauf die anderen, Ferrari? Yep. Wow. Darauf die dritte, es ist silbern. Von 0 auf 100 in 2 Sekunden. Darauf hören die anderen zwei, kann nicht sein. Es gibt nichts, was schneller ist als ein Ferrari. Doch, mein Mann, wenn er auf die Waage steigt. Von 0 auf 100 in 2 Sekunden. Heute geht es tatsächlich um die Frage, wie wir an Gewicht zulegen. Und das nicht in der Form, dass wir dann auf der Baustelle als, was weiß ich, Gegengewicht für einen Kranen anheuern könnten. Nein, um dieses Gewicht geht es nicht, sondern um die Frage, was gibt meinem Leben Gewicht? Was gibt meinem Leben Bedeutung und vor allem, wie hat mein Leben Gewicht vor Gott? Willkommen zu Teil 3 unserer Serie Unerschütterlich mit Daniel, Glauben, Leben. Wir sind im ersten Teil, jetzt im September, unter der Zwischenüberschrift Christsein in einer säkularen Gesellschaft und schauen uns die ersten Kapitel an. Heute Daniel 4 und 5, in die wir jetzt hineingehen, unter der Überschrift Gewicht. Es sind ja immer zwei Kapitel aneinander zugeordnet, 2 und 7, 3 und 6 und in der Mitte 4 und 5 mit der Überheblichkeit Nebukadnezars und dem Gericht Gottes über ihn in 4 und in 5 der Überheblichkeit Belshazzars und Gottes Gericht über ihn. Heute Kapitel 4 und 5 unter der Überschrift Gewicht. Gehört haben wir die Verse vorhin in der Schriftlesung. Wir schreiben das Jahr 539 vor Christus. Daniel war bereits rund 66 Jahre in Babylon, vermutlich jetzt etwa um die 80 Jahre alt. Und dann kommt es zu dieser eindrücklichen Szene. Babylons Herrscher Belshazzar veranstaltet ein rauschendes Fest, als plötzlich diese Hand erscheint und an die Wand zu schreiben beginnt. Mene, mene, tekel, upharsin. Und auch im betrunkenen Zustand ahnt Belshazzar, dass das hier kein Spiel ist. Und er lässt die Weisen seines Reiches zu sich rufen und wieder ist es erst Daniel, der die Schrift übersetzen und deuten kann. Mene, das ist, Gott hat ein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Und in derselben Nacht erobern die Perser das babylonische Reich, beenden die Babylonier Herrschaft und gründen das persische Weltreich, oder das persische Weltreich gewinnt weiter an Fahrt und Belshazzar kommt ums Leben. Was ist geschehen? Und wie kommt es zu diesem Urteil Gottes über Belshazzar? Man hat dich auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Und was würde Gott über uns sagen? Nun, wir sind nicht Nebukadnezar und wir sind auch nicht Belshazzar, du bist du und ich bin ich. Aber die Frage ist dieselbe. Hat dein Leben Gewicht? Und zwar vor Gott. Und genauso hat unsere Gemeinde und eure Gemeinden, wo auch immer ihr jetzt mitfeiert, haben unsere Gemeinden Gewicht vor Gott? Oder sind wir zu leicht unterwegs? Den Schlüssel zur Antwort gibt Daniel Belshazzar und mit ihm uns. Zitat Daniel 5, den Gott, in dessen Hand dein Atem ist und bei dem alle deine Wege sind, ihn hast du nicht verehrt. Darum hat er die Hand geschickt. Und man kann dieses ihn hast du nicht verehrt auch übersetzen, ihm hast du kein Gewicht gegeben. Im Hebräischen dasselbe Wort, Kabot, Gewicht, Ehre, Herrlichkeit. Ihn hast du nicht verehrt, ihm hast du kein Gewicht gegeben. Wenn wir also fragen, ob unser Leben Gewicht hat, dann entscheidet sich das immer daran, ob wir umgekehrt Gott Gewicht geben und ob unser Leben ihn ehrt. Christsein in einer säkularen Gesellschaft bedeutet mit Daniel 4 und 5 ein erster Hauptpunkt Römisch 1, Gewicht hat, wer Gott Gewicht gibt. Dein Leben erhält Gewicht, indem du Gott Gewicht gibst, in deinem eigenen Leben und auch mit deinem Platz, den du in dieser Welt hast und an dem du lebst. Wie das aussehen kann, Gott Gewicht zu geben, ein erster Unterpunkt, Gewicht durch dankbare Demut. Habe ich es mal überschrieben, dankbare Demut, ausgehend von dem, was Daniel an Belshazzar auch hinterfragt. Die Frage, wann hast du zum letzten Mal Gott genau dafür gedankt, was Daniel hier nennt? Für den Atem und für seine Wegführung. Rückblickend und vertrauensvoll ausblickend. Wann hast du Gott zum letzten Mal gedankt für den Atem? Und vielleicht nicht nur für deinen, sondern für den, der neben dir sitzt, dass er noch atmet. Und für die Wegführung. Und diese Frage stellt Gott Belshazzar indirekt, wenn er ihm vorwirft, Daniel 5, den Gott, in dessen Hand dein Atem ist und bei dem alle deine Wege sind, ihn hast du nicht verehrt. Darum hat er die Hand geschickt. Ich erlebe es in meinem Beruf auch leider viel zu oft, dass Gott erst dann ins Spiel kommt, wenn er einem Menschen durch Krankheit oder durch den Tod den Atem nimmt oder wenn er schwere Wegführungen zulässt und dann Gott sich den Vorwurf anhören muss, wie er das nur zulassen kann. Daniel lehrt uns eine dankbare Demut. Auch wenn er Belshazzar daran erinnert, dass er vom Ergehen Nebukadnezars, beschrieben im Kapitel davor, nichts gelernt hat. Hier nochmal zitiert in Daniel 5, Nebukadnezar wurde überheblich und hochmütig. Da stieß man ihn vom Thron seines Königreichs und nahm ihm seine Ehre, bis er erkannte, dass der höchste Gott die Macht hat über das Königtum der Menschen. Du, Belshazzar, sein Sohn, warst hochmütig, obwohl du das alles wusstest. Du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Oftmals wünschen wir uns, Gott und sein Handeln besser zu verstehen und kommen doch an unsere Grenzen. Hiob oder jetzt auch Daniel lehren uns eine dankbare Demut, die Gott auch über diese Fragen hinaus, die wir an ihn haben, natürlich haben, trotzdem die Ehre geben und ihn als den anbeten, den er ist, den Schöpfer und Vollender dieser Welt. Also der erste Hauptpunkt, Gewicht hat, wer Gott Gewicht gibt. Konkret, ein dankbarer Demut. Und ein zweites, konkret, wer das Heilige heiligt. Gewicht hat, wer das Heilige heiligt. Ja, einer der Vorwürfe an Belshazzar, dass er das Heilige geradezu missbraucht. Im Suff, wie Martin Luther, etwas derb, aber sprachlich korrekt übersetzt. Und in einer, ich sag mal, sexuell aufgeladen Szenerie mit den Frauen und Nebenfrauen, die hier genannt werden, kommt jenen Männern die glorreiche Idee, jetzt holen wir die Tempelgefäße, die damals Nebukadnezar aus Jerusalem im Tempel mitgenommen hat, kommt daraus zu trinken, das gibt dem Ganzen doch nochmal richtig einen Kick. Und Gottes Fazit ist verständlich, gewogen und für zu leicht befunden. Gewogen und für zu leicht befunden. Gewicht haben wir, indem wir das Heilige heiligen. Und das sind ja nicht nur die Gottesdienstgefäße. Das Gefäß seid ihr, sagt Paulus, oder er spitzt noch konkreter zu. Nein, nicht nur das Gefäß, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wohnt. Und dann gehen wir durch, was Daniel hier auch benennt. Wir trinken Alkohol, konkret den Wein, nicht zum Suff, sondern heiligen ihn, wie Gott ihn heiligt. Der Wein ist in der Bibel durchgängig das Getränk des endzeitlichen Heils oder das Getränk der Vorfreude auf das gelobte Land, Beim Passafest sehen wir es ganz deutlich beim Auszug aus Ägypten. Und bis heute feiern die Juden unter anderem oder mit ganz vielen Gegenständen und auch Nahrungsmitteln. Und der Wein ist eines davon, der für die Vorfreude auf das gelobte Land steht. Und neutestamentlich sehen wir es zum Beispiel bei der Hochzeit zu Kana. Hier wird der Wein zum Getränk der Vorfreude auf jene himmlische Hochzeit, in der Jesus einmal der Bräutigam ist und wir als Gemeinde seine Braut. Und mit dieser himmlischen Hochzeit Gott die Ewigkeit beginnt. Und wir feiern das im Abendmahl, auch mit dem Gedanken, dass Jesus einmal sagte, er wird die Frucht des Weines erst wieder trinken mit uns zusammen in seinem Reich. Und wenn wir sonst ab und an eine Flasche Wein öffnen, warum nicht auch mit einem Danke, Jesus, auf das gelobte Land? Wird unseren Weingenuss komplett verändern. Danke, Jesus, auf das gelobte Land. Gewicht haben wir, indem wir das Heilige heiligen. Die Frauen und Nebenfrauen in jener Szenerie, eine sexuell aufgeladene Szenerie, die hier angedeutet wird, das Heilige heiligen. Wenn Gott Mann und Frau füreinander bestimmt hat, dann ist die Ehe von Mann und Frau gerade darin heilig, dass sie eben nicht nur dazu da ist, dass hier halt zwei Menschen ein bisschen besser durchs Leben kommen als einer allein für sich. Die Ehe von Mann und Frau ist darin heilig, dass es sich um eine prophetische Zeichenhandlung handelt. Quer durch die Bibel von Anfang an ist die Ehe von Mann und Frau eine prophetische Zeichenhandlung. Warum soll Hosea eine Hure heiraten? Prophetische Zeichenhandlung, Israel lebt an Gott vorbei, hurt an ihm vorbei. Jeremia soll einsam bleiben. Warum? Prophetische Zeichenhandlung, dass Israel erkennt, so seid ihr allein, weil ihr an mir vorbeilebt. Und dann zieht sich durch im Neuen Testament, wenn häufig Jesus von einer Hochzeit spricht, jener himmlischen Hochzeit, Jesus der Bräutigam, die Gemeinde, die Braut, die Ehe von Mann und Frau ist eine prophetische Zeichenhandlung und darin heilig. Heiligen wir sie darin, dass in unserer Treue Gottes Treue zu den Menschen erkannt werden soll. Das ist die geistliche Idee der Ehe von Mann und Frau, dass in der zwischenmenschlichen Treue Gottes Treue erkannt werden soll. Das sei im Sündenfall beide Beziehungen, die zwischenmenschliche der Ehe von Mann und Frau und die Beziehung von Gott zu uns und uns zu ihm, beide von der Vergebung leben, gehört dazu und unterstreicht diese prophetische Zeichenhandlung ja geradezu noch und lädt ein, so wie wir zwischenmenschlich auf die Vergebung angewiesen sind, diese grundsätzlich in Anspruch zu nehmen. Wir leben alle miteinander nur von der Gnade Gottes. Also wenn wir diese Septemberwochen unter der Überschrift stehen haben, Christsein in einer säkularen Gesellschaft, dann sind wir gefragt, hier den Unterschied zu machen, indem wir das Heilige heiligen mit unserem Alkoholkonsum, um die Beispiele aus dem Bibeltext zu nehmen, nicht zum Suff, sondern auf die Ewigkeit. Und genauso mit unserer Sexualität, die hier ihren Ort hat im Rahmen der Ehe und die Treue, die Gottes Treue widerspiegeln soll. Deutlich, es geht hier nicht um irgendwelche Tempelgefäße. Es geht um dich und mich, über den Paulus sagt, ihr seid der Tempel selbst. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wohnt. Und die Frage, hat Gott in diesem Tempel Gewicht, Ehre, Herrlichkeit? Dann haben auch wir Gewicht, Ehre, Herrlichkeit. Gewicht haben wir, indem wir das Heilige heiligen und dem Heiligen Geist Raum geben. Christsein in einer säkularen Gesellschaft, das erste Gewicht hat, wer Gott Gewicht gibt. Und das zweite Gewicht hat, wer seinen Mitmenschen, die kein Gewicht haben, Gewicht gibt. Die Welt tut sich auch deshalb zu Recht mit uns Christen gelegentlich schwer, weil manche gelegentlich auch so auftreten, als stünden wir an der Waage und treffen wir das Urteil zu leicht. Ja, wir stehen an der Waage, aber für das Urteil ist Gott zuständig. In der Bibel gibt es zwei Dinge, die allein Gottes Sache sind und der Mensch nichts daran zu suchen hat. Das eine haben wir vorhin im Wochenspruch gehört, alle eure Sorgen werft auf ihn, er sorgt für euch. Für den Menschen gilt Sorgen verboten, das ist sein Job. Und das Zweite, was uns verboten ist, weil es sein Job ist, ist zu richten und zu urteilen. Ist nicht unser Job, ist sein Job. Wenn wir trotzdem an der Waage stehen, dann eben nicht um zu richten, sondern um denen Gewicht zu geben, die kein Gewicht haben. Das ist unser Auftrag. Wir stehen an der Waage. Aber nicht um zu richten, sondern mit dem Auftrag, denen Gewicht zu geben, die sonst kein Gewicht haben. Gestern war in Berlin der Marsch für das Leben. Mit ihm haben Menschen Kindern Gewicht gegeben, die in dieser Welt kein Gewicht haben. Eine säkulare Gesellschaft braucht Christen, die wiederum Menschen, die kein Gewicht haben, Gewicht geben. Und das zum Beispiel jenen vielen ungeborenen Kindern, die jedes Jahr umgebracht werden. Aber nochmals, wir stehen nicht an der Waage, um zu verurteilen. Wir stehen an der Waage, um Gewicht zu geben. Und das sowohl den Kindern als auch jenen Eltern, die vor dieser Entscheidung stehen, abtreiben oder ins Leben hinein begleiten. Und deshalb geht es eben auch nicht nur darum, dass wir den ungeborenen Kindern politisches Gewicht geben, wie zum Beispiel durch solch einen Marsch für das Leben, und dass wir Stellung beziehen als Kirche. Politisches Gewicht geben ist das eine. Das andere ist das diakonische Gewicht, zu dem wir als Kirche verpflichtet sind, es auch den Eltern zu geben, die vor dieser Entscheidung stehen. Und die Frage ist, sind wir als Kirche und als Kirchengemeinde hier in Waldorf-Hessenlach und im Land dafür erkennbar, dass wir nicht den Zeigefinger schwingen, sondern Menschen mit ihrer Not Gewicht geben, den Kindern und den Eltern? Anders gefragt, was müsste geschehen, dass Menschen, die vor dieser Entscheidung stehen, Abtreibung, ja oder nein, sich an uns wenden und auf die Idee kommen könnte, es bei der Kirche Menschen geben, die uns dabei helfen? Was für ein Gedanke. Mir wird es schon heiß und kalt, diesen Satz auszusprechen, weil ich ahne, dass sich natürlich kaum einer traut. Oder sich viel zu wenig trauen, so formuliere ich es mal. Ich habe es schon erlebt. Was müsste deshalb, meine Frage, geschehen, dass Menschen sich das trauen? Und dazu gehört wesentlich, dass wir als Kirche an der Stelle auch erkennbar sind. Und zwar erkennbar, indem wir Gewicht geben und nicht den Zeigefinger heben. Vielleicht legt Gott heute Morgen jemandem aufs Herz, eine erkennbare, in Ort erkennbare Gruppe zu starten, aufzubauen. Titel, was weiß ich, Leihomas, Leihopas, wir sind für dich da. Oder ein völlig anderer Titel, der da auch besser geeignet ist und auch nicht auf Oma und Opa reduziert, da Kreativität keine Grenzen gesetzt, aber ich glaube, die Idee ist deutlich. Wem legt es Gott aufs Herz, dass hier etwas zu initiieren, dass wir als Kirche hier auch erkennbar sind, im Für-Dich-Da-Sein? Und es gäbe viele Beispiele mehr, wo wir gefragt sind, Menschen, die kein Gewicht haben, Gewicht zu geben. Menschlich, dieses eine Beispiel, wie gesagt, gäbe viele andere, aber auch geistlich vor Gott. Unser Job ist es auch hier nicht, zu richten, wohl aber uns zu überlegen, können wir etwas dazu beitragen, dass Menschen einmal nicht von Gott dieses Urteil hören, gewogen und für zu leicht befunden? Das ist die Frage, die wir uns zu stellen haben. Können wir hier etwas beitragen an der Waage, dass Gott nicht das Urteil fällt, gewogen und für zu leicht befunden? Er darf uns nicht kalt lassen. Christsein in einer säkularen Gesellschaft, wie kann das an dieser Stelle aussehen? Ein Schlüssel ist definitiv das Gebet. Betet ihr für eure Nachbarn? Ist ja gut, eine gute Beziehung zu pflegen, und das ist häufig der Schlüssel dann auch, um mal auch über den Glauben zu reden. Betet ihr für eure Nachbarn? Legt ihr sie Gott ins Herz, dass er ihnen Gewicht gibt, Glauben stärkt, begegnet? Und dann natürlich die missionarische Liebe, die von Jesus erzählt und die seine Liebe teilt. Also das, wovon wir alle letztlich leben. Schließlich geht es um nicht weniger, und das ist mein dritter und letzter Hauptpunkt, Gewicht im Gericht. Gewicht im Gericht. Weshalb schreibt Gott an die Wand? Weshalb kündigt Gott überhaupt sein Gericht an? Ich glaube, aus demselben Grund, wie er es zuvor schon durch den Propheten Jona gegenüber Ninive, der assyrischen Hauptstadt, getan hat. Die Assyrer, das war das Großreich vor den Babyloniern. Und der schickt Jona nach Ninive über den Umweg, hat er es dann auch kapiert, kam aber dann an. Und Jona benennt die Dinge. Und was passiert? Menschen in Ninive kehren um und beugen sich vor Gott und geben ihm Gewicht in ihrem Leben. Deshalb auch hier die Schrift an der Wand. Belshazzar allerdings verpasst die Gelegenheit zur Umkehr. Er agiert wie bisher auch als König, gibt den Purpurmantel und sagt, du bist aber jetzt der dritte Mann im Staat und was weiß ich was. Belshazzar verpasst die Gelegenheit zur Umkehr. Und wir? Wie ist es mit deiner Geschichte? Immer wieder schickt Gott bis heute solche Schriften an der Wand. Entweder sehr konkret oder auch, indem er Dinge in unserem Leben zulässt, die uns aufrütteln sollen. Du gibst so viel in deinem Leben, so viel Gewicht. Muss ja gar nicht falsch sein. Vielleicht sogar gute Dinge. Aber haben sie Gewicht im Gericht? Gewicht vor Gott? Gewicht vor dem, der sein Reich baut, das diese Welt umspannt, bei weitem umspannt? Aufrütteln wollen sie diese Schriften an der Wand, die auch wir kennen. Vielleicht sagst du jetzt aber, naja, also ich setze mich doch ein für andere, ich habe mir auch nichts zu Schulden kommen lassen und christliche Werte sind mir auch wichtig. Gut, Gewicht im Gericht, Gott ist vollkommen und wir, auch ich kenne Menschen, ich sag mal, die leben mehr Liebe, als ich es drauf habe, obwohl ich sogar Pfarrer bin. Meine Liebe hier, und ich sehe Menschen, die mit Kirche und Glauben nichts am Hut haben, aber die so viel Liebe leben. Und ich denke mir, wow, ich hätte gerne ein paar Scheiben davon. Der Haken ist, Gott ist vollkommen. Und dann reicht es weder hier noch hier. Gewicht im Gericht haben wir nur, wenn Jesus selber sich in die Waagschale wirft. Das ist das Entscheidende, dass wir Jesus die Waagschale unseres Lebens hinhalten und sagen, Jesus, komm du, sonst hat es kein Gewicht, mein Leben. Es ist an so vielen Stellen viel zu leicht. Gewicht im Gericht kann nur Jesus schenken mit seiner Gnade und mit seiner Liebe und mit seiner Vergebung und mit seiner Kraft des Heiligen Geistes, die uns auch kräftigt, in dieser Welt Zeugnis zu sein. Gewicht im Gericht gibt es nur durch Jesus, indem er selber sich in die Waagschale wirft und wir ihm die Waagschale unseres Lebens hinhalten. Jesus, ich brauch's dein Gewicht. Wenn du schon mit Jesus lebst, dann wäre es jetzt der Moment, ihm Danke zu sagen, dass du meinem Leben Gewicht gibst, Jesus, völlig unverdient. Ich hab's nicht verdient, aber du bist gut. Und wenn du noch nicht mit Jesus lebst und ihn noch nicht eingeladen hast in deine Waagschale, die Waagschale deines Lebens, dann wäre es der Moment zu sagen, Jesus, ich brauch dich, gib du meinem Leben vor Gott und in dieser Welt Gewicht. Fazit von 0 auf 100 in 2 Sekunden war der Job. Ja, ihr erinnert euch, ist eigentlich ganz einfach. Zum Beispiel durch das ehrliche Gebet, alle Ehre Jesus. Oder mit dem nächsten Lied, nimm mein Herz, nur du allein sollst König sein. Danke Jesus, dass wir durch dich bei Gott Gewicht haben, durch deine Gnade, durch deine Vergebung, durch deine Liebe, du hast dich am Kreuz in die Waagschale geworfen, bist für uns gestorben und wir können nur staunen und dich anbeten, dich, den König. Du bist der Herr, du regierst, du schreibst Geschichte über die Geschichte dieser Welt hinaus, Ewigkeit. Durch dich, danke für deine Größe und das wollen wir dir sagen, Herr, gib du unserem Leben Gewicht. Nimm mein Herz, nur du allein sollst König sein.